Ja, es freut mich, dass ich bei euch in Kapfenberg sein darf. Ich möchte mich noch ganz kurz vorstellen. Ich bin der Peter Lampl, bin 30 Jahre alt und aus Deutschlandsberg. Bin von Beruf her Pflegeassistent in einem Pflegeheim. Und bei uns im Pflegeheim, das ist kein normales Pflegeheim, sondern unser Schwerpunkt ist Psychiatrie. Und jeder, der schon mal auf der Psychiatrie war oder sich dort auskennt, weiß, dass das sehr, sehr herausfordernd ist. Ja, ich komme als Prediger von Deutschlandsberg zu euch her. Wir sind seit 2010 ein Gemeindegründungsprojekt über den Beck, haben zuerst einen Gottesdienst im Monat gehabt, mittlerweile haben wir drei. Und es ist echt grandios, was Jesus im Bezirk Deutschlandsberg tut, auch in dieser schwierigen Corona-Zeit jetzt. Wir sind in der Turnhalle vom Jufa momentan, haben da sehr, sehr viel Platz und es ist echt, echt angenehm. Und gerade in dieser Corona-Zeit, die für uns persönlich sehr, sehr herausfordernd ist, tut sich in der Gemeinde irrsinnig viel. Da kommen Menschen zum Glauben an Jesus und plötzlich ist die ganze Familie gläubig. Und das ist echt irgendwie ein Wunder und es ist echt toll mitzuerleben. Wenn ihr mehr über das Schlansberg erfahren wollt, dann könnt ihr natürlich gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ihr lest ja jetzt momentan den ersten Johannesbrief miteinander durch. Und letzten Sonntag ist es um Gehorsam gegangen und auch um die Liebe zueinander, zu euch als Geschwistern. Und wie ihr seht, ist heute das nächste Thema dran, Liebe, die uns verbindet. Und zwar, wer Bibel hat, kann gerne aufschlagen, den ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Und es ist ja so, Ermutigung tut jeden von uns persönlich sehr, sehr gut. Wenn man aber kritisiert wird, dann bleibt das persönlich sehr, sehr lange in Erinnerung. Also mir persönlich zumindest. Und jetzt lesen wir mal den Text miteinander. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 12 bis 17. Ist ein bisschen klein, aber ich hoffe, ihr könnt es mitlesen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um meines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und hier betrachten wir jetzt zwei Abschnitte miteinander, von Vers 12 bis Vers 14 und dann Vers 15 bis 17. Im ersten Abschnitt, da geht es um geistliche Reife, also wo du persönlich gerade bist. Und von Vers 15 bis 17, da geht es dann um die Welt. Welche Liebe wirklich entscheidend ist, welche die wirklich verbindet. Und es ist ja so, Wertschätzung und Ermutigung, Zuspruch und Anerkennung, das beflügelt uns innerlich, das macht uns stark, das lässt uns auch neue Schritte wagen. Und hier geht es eben um diesen geistlichen Zuspruch. Hier geht es dann um die Kinder, um die jungen Männer oder die jungen Frauen oder um die Väter und um die Mütter. Und ich möchte mit euch einmal Vers 12 lesen. Schauen wir mal, ob die Technik jetzt funktioniert. Vers 12. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Was meint jetzt hier Kinder? Eigentlich werden hier alle Christen angesprochen. Aber hier geht es besonders um die neugeborenen Christen. Da geht es nicht darum, ob du schon lange im Glauben bist oder erst neu bist, sondern hier ist wichtig, dass dir deine Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Durch das, was Jesus tat in seinem Leiden und Sterben für uns am Kreuz von Golgatha. Und es reicht nicht nur zu wissen, das müssen wir auch ganz persönlich hören. Es wird zu dir persönlich gesagt werden. Dir sind durch seinen Namen, durch Jesus selbst, durch sein Sterben am Kreuz von Golgatha, deine Sünden vergeben. Du kannst aufatmen, du kannst leben. Und die meisten kennen von euch diesen Vers aus Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, oder manche schreiben auch die Errettung, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Sind dir persönlich deine Sünden schon vergeben? Hast du diese Gnade, dieses Geschenk schon angenommen? Dieses unverdiente Geschenk an seine Kinder? Du kannst es annehmen oder ablehnen. Dann lesen wir Vers 13 miteinander. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und irgendwie dieses Anfang, das kommt uns ja bekannt vor, aus Johannes 1,1, oder? Übrigens, wenn hier Väter steht, dann meint das natürlich auch Mütter. Und wenn hier junge Männer steht, dann meint das auch, natürlich auch die jungen Frauen. Wer wird jetzt hier mit Väter gemeint? Das sind einfach Menschen, die schon länger im Glauben sind. Das können zum Beispiel Hirten sein, Ältesten. Menschen, die einfach auch eine große Verantwortung in der Gemeinde tragen, die schon reif sind. Und Johannes geht es dabei um eine persönliche Lebens- und auch um eine Liebesbeziehung zu dem in Christus Mensch gewordenen Gott. Es geht nicht nur um Wissen, sondern es geht um eine wirkliche Beziehung. Lebt und erfahrt den lebendigen Gott als euren guten Vater. So habt ihr wirklich Gott erkannt. Hier lesen wir auch von den jungen Männern. Weil ihr das Böse überwunden habt. Wer sind jetzt diese jungen Männer? Das sind keine Kinder mehr, die erst sich bekehrt haben, sondern die sind schon etwas länger im Glauben. Aber die machen noch sehr, sehr viele Fehler. Die sind sich noch oft unsicher. Und sie haben das Böse überwunden. Das Gute in dir wird dann immer mehr sichtbar. Du wirst Jesus ähnlicher. Und dann schreibt er wieder an die Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Damit sind dann wieder alle gemeint. Ich möchte Vers 14 miteinander lesen. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Zuerst hat er immer geschrieben, ich schreibe euch als Erinnerung. Und jetzt schreibt er es plötzlich als Wiederholung, als Ermutigung, als Erbauung, dass ihr stark seid, dass das Wort Gottes in euch ist, dass ihr das Böse überwunden habt. Auch hier geht es wieder um die Erkenntnis. Es geht wieder um eine persönliche Lebens- und Liebesbeziehung zu Christus. Johannes lobt nicht die Erfahrung und das Wissen der Väter und Mütter in Christus oder ihre Bibelkenntnis. Er lobt ihre Christusbeziehung. Nicht die guten Taten werden herausgestellt. Und es ist ja auch so, wenn Beziehungen in die Jahre kommen, dann stellt sich oft eine Gewöhnung ein. Irgendwie wird dann alles vorhersehbar. Alles geht seinen gewohnten Gang und es hat alles seinen festen Ablauf. Dabei leben aber auch Beziehungen von Überraschungen. Sowohl ihr in der Ehe als auch unsere Christusbeziehung. Es sollte keinen Tag geben, wo wir nicht etwas Neues gelernt haben oder etwas Neues am anderen entdecken. Und so ist es auch in unserer Christusbeziehung. Wir sollen Neues entdecken und Neues ausprobieren. Vielleicht als kleines Beispiel solltest du in deiner täglichen Bibellese mal eine andere Bibelübersetzung nehmen. Und wir haben jetzt vom Kind, von jungen Männern, von jungen Frauen und von Vätern und Müttern gelesen. Da gibt es dann immer eine Steigerung. Und ich weiß nicht, wo du gerade bist. Vielleicht hast du dich gerade erst bekehrt und du bist ein Kind Gottes. Vielleicht bist du aber auch schon länger mit Jesus unterwegs und du bist ein junger Mann oder eine junge Frau Gottes. Oder vielleicht bist du sogar ein Vater oder eine Mutter. Das hängt von deiner Reife ab. Jetzt habe ich nur sehr, sehr kurz diese Bibelverse mit euch durchgelesen, weil der zweite Abschnitt, der jetzt nämlich kommt, der wird sehr, sehr herausfordernd für uns. Dabei geht es über die Welt. Und ich möchte euch eine Geschichte dazu vorlesen. Ein Christ hatte beschlossen, sich einen Fernsehapparat anzuschaffen. Als das Gerät bei ihm angeliefert wurde, stand in großen Buchstaben auf der Verpackung: Die Welt kommt dir ins Haus. Der Christ las es und zuckte erschrocken zurück. Welt, jedenfalls das, was er darunter verstand, die wollte er nun wirklich nicht in seinem Haus haben. Und er ließ das Gerät zurückgeben. Ein solcher Entschluss verdient Respekt. Aber hat jener Christ in seinem verständlichen Schrecken möglicherweise doch nicht so recht verstanden, was Welt eigentlich meint? Ja, wo beginnt denn eigentlich die Welt? Was meinen wir eigentlich damit? Ist es schon eine gefährliche Welt, wenn mein Blick mit Freude auf ein schönes Möbelstück ruht und ich es zu erwerben betrachte? Ist es schlimm, wenn ich Freunden mein neues Auto zeige, das ich nun fahren kann? Ist es die Welt, wenn ich mich über einen gelungenen Geschäftsabschluss freue? Wo ist jetzt die Grenze? Wo beginnt jetzt das Verfallensein an die Welt? Und was ist unvereinbar mit uns als Christen? Und das ist eine wirklich schwierige Frage. Wann ist die Welt da? Wenn ich mit Kindern in den Freizeitpark gehe und wir uns dort an den Bahnen erfreuen, ist das die Welt? Was ist zum Beispiel, wenn ich in diesem Freizeitpark zwei Christen begegne? Was geht denen dann durch den Kopf? Und ich möchte dieser Frage heute etwas auf den Grund gehen. Und der Johannes äußert sich ganz klar dazu. Und es mag damals, auch für die Gemeinde damals schon, sehr, sehr hart geklungen sein. Ich möchte nochmal die Verse vorlesen, 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und ich habe Vers 15 irgendwie so umschrieben: Die Liebe zur Welt verhindert die Liebe zum Vater. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und wenn wir heute irgendwie so von der Welt sprechen, dann haben wir einfach die Tatsache der umfassenden Einheit der Erde vor Augen. So reden wir ja auch vom Welthandel, von der Weltpolitik, vom Weltfrieden. In dem Wort Welt liegt dabei keinerlei Welturteil. Oder wir sehen die Welt als Natur und freuen uns mit Recht an der schönen, weiten Welt. Aber deshalb formuliert der Johannes jetzt diesen scharfen Gegensatz. Wer diese Welt liebt, in dem ist keine Liebe zum Vater. Die Liebe zur Welt und die Liebe zu Gott, das lässt sich nicht vereinen. Das hat schon Jesus gelehrt. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Herr des Mammons ist der Teufel. Er gilt als Fürst dieser Welt. Und wer diese Welt liebt, der liebt, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, den Teufel mit all seinen Machenschaften. Darum kann man auch nicht zwei Herren dienen, nicht Gott und die Welt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, wir haben es ja auch am Anfang gehört, ja, wie ist denn dieser eine Vers jetzt zu verstehen aus dem Johannesevangelium, wo es so schön heißt in Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn Gott die Welt geliebt hat, warum sollen wir als seine Diener die Welt nicht lieben? Ist das jetzt nicht irgendwie ein Widerspruch? Das ist natürlich kein Widerspruch. Gott hat sich nicht in die Welt verliebt, sodass er sich mit ihr solidarisch erklärt hätte. Er liebt die Welt nicht in dem Sinne, dass er die Gottlosigkeit sich aneignen würde. Wie könnte er auch? Gott liebte die Welt, indem er seinen eigenen Sohn gab. Gott opferte sich für die Welt und er verliebte sich in die Welt. Seine Liebe heißt, dass er die Welt von dem, was sie bestimmt, von diesem gottlosen Leben befreit. Und das können wir auch nachlesen. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, da steht, Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir sollen also die Welt nicht lieben und das, was in der Welt ist. Diese schrecklichen Gepflogenheiten dieser Welt, für diese Zustände, für die ist gerade Jesus gestorben. Johannes spricht auch hier in diesem Abschnitt davon, dass wir die Welt und alles, was sie bietet, lieben. Das heißt, wir sind verliebt in die Welt. Oder um es noch deutlicher zu machen, in den Weltgeist. Wir leben in der Gesinnung dieser Welt. Und das Wesen dieser Gesinnung, das beschreibt auch der Paulus dem Timotheus. Steht im 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 2 bis 5. Da steht, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, also Kinder, passt auf, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Es ist jetzt ja gar nicht so einfach, sich dieser Gesinnung dieser Welt sich zu entziehen. Wenige Leute können es sich leisten, sich dieser Welt zu entziehen. Die haben ganz wenig Berührungspunkte mit dieser Welt. Aber wenn du arbeitest, wenn du eine Familie hast, dann wirst du zwangsläufig mit der Welt und mit deren Gesinnung konfrontiert. Wir sollten auch im Alltag Christen sein. Nicht nur am Sonntag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Und es kann auch oft zu Spannungen führen. So wie es auch Jesus schon gesagt hat, Johannes 15, Vers 20. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das sind sehr, sehr starke Worte. Ich möchte zu Vers 16 kommen und habe es umschrieben, was die Welt bietet. Was die Welt bietet. Lesen wir mal Vers 16 vor. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. All das, was diese Welt ausmacht, das kommt nicht vom Vater. Und eben, das ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Oder in manchen Übersetzungen steht auch die Prahlerei des Lebens. Und die Begierde des Fleisches und der Augen, das war schon zur damaligen Zeit, wie der Johannes diesen Brief geschrieben hat, sehr weit verbreitet. Es hat sehr viele Ausschweifungen gegeben. Und das nicht nur in der normalen Bevölkerung. Das ging bis zu den ganz hohen Regierungsleuten. Da ist sehr, sehr vieles überliefert. Auch in unserer Gesellschaft erleben wir einen totalen Zerfall der Werte. Was früher noch als verwerflich galt, das gilt heute als interessant oder wird irgendwie als Kunst deklariert. RTL, ein privater Fernsehsender in Deutschland, verrät ihr Erfolgsrezept. Wir machen, was den Leuten gefällt. Gut ist, was gefällt, auch wenn es geschmacklos ist. Und gerade diese geschmacklosen Sendungen, die kommen sehr, sehr gut an. Aber gerade hier kommt auch zum Ausdruck, was die Bibel uns in den Sprüchen schon viel, viel früher aufzeigt. In Sprüche 27, Vers 20 steht: Unterwelt und Abgrund werden niemals satt. Und der Menschen Augen sind auch unersättlich. Ich kenne zum Beispiel Menschen, die schimpfen immer wieder über die schlechten Filme und über die schlechten Sendungen. Aber sie sehen sie sich trotzdem immer wieder an. Ihre Meinung darüber harmoniert eben nicht mit ihren Begierden. Die Augen sind wirklich unersättlich. Und das hat auch der David erfahren müssen, als er bei seinem Rundgang auf dem Dach die Bathseba sah, die sich gewaschen hat, und sie hat dazu geführt, dass er sie zu ihm kommen musste. Und er hat dann die Ehe gebrochen. Und der David hat sehr, sehr viele schöne Frauen gehabt. Oder auch beim Josua war es so ähnlich. Josua 7, Vers 21. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich. Und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde, in meinem Zelt und das Silber darunter. Ja, die Augen von uns Menschen, die sind unersättlich. Die Begierde des Fleisches und der Augen, das gehört zum Leben in dieser Welt. Das Interessante ist nur, dass der Johannes dies zur Gemeinde sagt. Und er sagt hier nicht, achtet darauf, dass die anderen die Welt nicht lieben, sondern er sagt, habt ihr die Welt nicht lieb. Und es zeigt doch, dass es für die Gemeinde nicht selbstverständlich war, sich von diesen Begierden fernzuhalten. Und in der Tat müssen wir auch immer wieder Enttäuschungen erleben, wie Christen mehr an der Welt hängen, wie am Herrn. So muss zum Beispiel auch der Paulus dem Timotheus über Demas sagen, 2. Timotheus 4, Vers 10, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Mit anderen Worten, er wandte sich wieder den gottlosen Wesen zu. Die Welt hat wirklich vieles, was uns anziehen könnte. Besonders in unseren Tagen, wo wir fast unbeschränkte Möglichkeiten und auch Freiheiten besitzen. Aber dabei ist auch sehr, sehr viel Betrug. Was anstrebenswert erscheint, entpuppt sich, wenn man es erreicht hat, als unbefriedigend. So hat schon Goethes Faust gesagt: So taumel ich von Begierde zum Genuss, und im Genuss verschmacht ich nach Begierde. Wer sich der Begierde hingibt, der wird von dieser Begierde gefangen und gefressen. Nicht alles, was wünschenswert und verlockend erscheint, tut uns Menschen gut. Und auch in den Sprüchen steht so ein Zusammenhang. Sprüche Kapitel 5, Vers 3 und 4. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach ist sie bitter wie Meermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. lassen wir uns von diesen Versprechungen dieser Welt nicht täuschen. Sie bringen uns nicht das, was sie uns versprechen. Machen wir es doch so wie der Hiob, der um seine eigenen Begierden wusste und mit seinen Augen einen Bund machte. Er sagt in Hiob 31, Vers 1, ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blicke auf eine Jungfrau. Mach einen Bund mit deinen Augen in dem Bereich, für den du anfällig bist, damit du eben nicht diesen Begierden deiner Augen und deines Fleisches ausgeliefert bist. Jetzt gehen wir weiter zur Prahlerei, zum Hochmut des Lebens. Der gehört ja auch in diese Welt. Menschen wollen sich doch immer mit dem beeindrucken, was sie haben. Selbst wenn sie eigentlich nichts haben, finden sie einen Grund zu prahlen. Und ihr kennt das wahrscheinlich aus eurem eigenen Leben. Wie schnell lassen wir uns selbst durch solche Prahlerei, durch so einen Bluff beeindrucken? Ich möchte ein bisschen praktischer werden. Denn das alles ist nicht vom Vater, also von Gott, sondern von dieser Welt. Und somit vom Widersacher Gottes, dem Teufel. Wilhelm Busch hat einmal ein Gedicht geschrieben und dort hat er geschrieben, leider, so ist es in alter Zeit gewesen, so ist es, fürchte ich, auch noch heute. Wer nicht besonders auserlesen, dem macht die Tugend Schwierigkeit. Aufsteigend musst du dich bemühen, doch ohne Mühe sinkest du. Der liebe Gott muss immer ziehen, dem Teufel fällt's von selber zu. Und eigentlich haben wir als Christen all das, was wir brauchen. Wir können eigentlich es schaffen, so zu leben, wie Gott es möchte. So wie es ihm gefällt. Das war jetzt der Vers 16. Ich möchte zum letzten Vers kommen, zum Vers 17. Und den habe ich überschrieben, die Welt vergeht. Die Welt vergeht. Ich möchte den Vers nochmal vorlesen. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der Grund, warum wir die Welt nicht lieben sollen, ist eigentlich einfach und einleuchtend. Denn diese Welt vergeht einmal. All das, was wir in dieser Welt erreichen können, das ist alles der Vergänglichkeit unterworfen. Und das ist eigentlich der größte Betrug. Es gibt eigentlich zwei Arten, wie die Welt für einen Menschen vergeht. Einmal das ein persönliches Vergehen. Die Welt vergeht für jeden Menschen, dann, wenn er mal stirbt. Alles muss er mal zurücklassen. Nichts kann er mitnehmen. All das, was er mal erreicht hat, das wird bedeutungslos. Unsere Stellen, die werden mal neu besetzt. Unser Besitz wird verteilt. Und was uns persönlich so wichtig schien, das ist dann plötzlich vergangen. Vielleicht bringt es der eine oder andere zu einer Statue von euch oder einen Eintrag in ein Lexikon. Aber was nützt das schon? Johannes spricht vom Vergehen der Welt, dass die Welt wirklich vergeht. Und diese Welt wird tatsächlich mal ein Ende finden. Und das steht im zweiten Petrusbrief ja auch. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen. Die Elemente aber werden Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Mit all seiner Begierde wird diese Welt mal vergehen. Und diese Welt wird von Gott mal gerichtet werden. Deshalb ist es für uns auch besser, wenn wir uns an Werten orientieren, die über diese Welt hinaus Bestand haben. Es ist besser, Schätze zu sammeln, die nicht vergehen. Zum Beispiel den Reichen, schreibt der Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 17 bis 19. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln, als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Was wirklich Bestand hat, ist Gottes Wort. Und auch Jesus hat selbst gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wer nun dieses Wort ernst nimmt und es tut, der wird bleiben bis in Ewigkeit. Weißt du persönlich, ob dein Leben in Ewigkeit Bestand haben wird? Oder wird alles, was dir im Leben wichtig und bedeutungsvoll war, vergehen? Nur wer Jesus als seinen persönlichen Retter kennt, der hat eine positive Hoffnung. Kennst du Jesus schon persönlich? Bist du auch sein Jünger? Jesus sagt dir auch selbst, so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus will, dass wir wirklich ganz zu ihm kommen. Und wer diesen Schritt getan hat, der weiß dies ganz genau. Und wer es nicht weiß, der muss erst noch zu Jesus kommen. Jesus sagt ja auch selbst, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Willst du dein Leben nicht verlieren, um dafür echtes Leben zu erhalten, das über den Tod hinaus Bestand hat? Gerne hilft dir hier wer in der Gemeinde dabei, oder auch ich. Ich denke, an diesem Punkt werden wir unser ganzes Leben als Christen zu arbeiten haben. Und wer meint, er hätte es geschafft, der steht selbst in höchster Gefahr, sich wieder in die Welt zu verlieben. Diese Begierden in dieser Welt sind stark und vielfältig. Und sie wollen uns immer wieder gefangen nehmen. Die Gesinnung der Welt ist oft tiefer in uns verwurzelt, als uns dessen eigentlich bewusst sind. Es lässt sich eben nicht so einfach an einem Auto oder einem Haus ablesen, ob wir die Welt oder Gott lieben. Wo die Grenze des Verfallenseins an die Welt beginnt und wann unser Leben unvereinbar mit der Liebe zum Vater ist, lässt sich nicht so einfach mit Verhaltensregeln und Verboten und Geboten bestimmen. Vielleicht würde der Johannes auch uns auf diese konkrete Frage antworten: Du weißt es selber am besten. Du weißt am besten, ob deine Grundstimmung eine Gesinnung der Liebe zur Welt oder der Liebe zum Vater ist. Die Liebe zur Welt fragt: Wie weit darf ich gehen? Die Liebe zum Vater aber fragt: Wie kann ich dir dienen? Die Erfüllung unseres Lebens besteht darin, dass wir Gottes Willen tun. Darin liegt das wahre Glück und der wahre Frieden. Wer mit dieser Gesinnung lebt, der kann die Güter dieser Welt genießen. Der kann sich auch an einem Tag im Freizeitpark freuen. Aber das Herz will sich nie und nimmer gefangen nehmen lassen. Ein praktisches Beispiel, wie das aussehen kann, liefert uns der Josef, den eine Frau verführen will. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Sind wir, bist du persönlich bereit, dich konsequent von der Gesinnung dieser Welt zu lösen? Der Herr wird es dir mal so richtig lohnen. Und wir haben am Anfang von Vers 12 gelesen: Ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Und für das steht da vorne auch noch was anderes. Nämlich das, was uns Gott hinterlassen hat, was wir feiern dürfen. Nämlich das Abendmahl miteinander. Jesus hat sein kostbares Blut, seinen kostbaren Leib für uns alle dahingegeben. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, hat sich da draufnageln lassen. Und er ist auferstanden. Er lebt. Er ist nicht tot. Und unsere Sünden kann nur Jesus vergeben. Und deswegen werden wir dann auch noch miteinander das Abendmahl feiern. Ich möchte noch kurz beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte einfach danken für diesen Abschnitt. Auch wenn er sehr, sehr herausfordernd ist. Und gerade die Welt, die uns mit allem Möglichen lockt, Herr, bist doch du das Wichtigste. Ich bitte einfach darum, Herr, dass wir einfach täglich daran erinnert werden, dass du das Wichtigste bist. Und es ist immer wieder so erschreckend, Herr, wie schnell das sowas gehen kann. Heute zum Beispiel beim Autofahren daher, diese Werbetafeln her, die sind sehr, sehr herausfordernd zum Beispiel. Die frohlocken uns. Aber es gibt mehr, Herr, und das bist du. Und ich möchte einfach bitten, Herr, dass wir wirklich standhaft bleiben in dir, Herr, und zu dir halten. Und egal, wo jeder von uns steht, ob er schon ein Kind Gottes ist, ob er ein junger Mann, eine junge Frau Gottes ist, oder Vater, Mutter, Herr, schenk du einfach, dass wir uns immer wieder an dir festhalten. Du hast uns deine Liebe geschenkt, Herr. Und das Tolle ist, du hast uns auch Geschwister geschenkt, Herr. Auch wenn wir vielleicht irgendwann mal nicht weiter wissen, Herr, können wir zu irgendeinem von unseren Geschwistern gehen und ihn einfach um seine Meinung bitten, Herr. Und wir haben dein kostbares Wort, Herr. Wir dürfen da drinnen lesen, wir dürfen studieren und wir dürfen dadurch dir ähnlicher werden. In Wort und in Tat. Ich möchte einfach danken dafür, Herr. Herr, segne jetzt einfach diese Gemeinde, Herr. Sei du einfach bei jedem Einzelnen. Amen.